Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Was für ein Jahresauftakt 2024. Nach einem eher verhaltenen Start legte der DAX dann doch noch den Hebel um und trat kräftig aufs Gaspedal. Hier im Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die Entwicklungen und Aussichten an den Börsen sowie die charttechnischen Perspektiven. Auch heute möchte ich dieses Thema wieder aufgreifen und freue mich, euch erneut eine bereits bekannte Stimme im Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünneke. Hallo Herr Betzel, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Grüß Sie, Frau Krüger. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie bereits erwähnt, konnte der Deutsche Leitindex nach einem, nennen wir es mal, zurückhaltenden Start von Januar bis März dann ja doch noch lossprinten. Impulse waren ja zu Genüge da, die Berichtssaison, wo sich gefühlt die Jahresberichte, die Klinke mit den Quartalsergebnissen in die Hand gaben, die KI-Fantasien der Tech-Werte und die Zinshoffnungen haben ja dann doch für teilweise wahre Euphorien gesorgt. Wie haben Sie die ersten Monate des Jahres 2024 wahrgenommen?
Gestatten Sie mir, dass ich ja mal ganz kurz zurückschaue, also wirklich nur einen kurzen Blick zurück ins letzte Quartal 23. Das war ja sehr stark und der DAX startete daraufhin zunächst sogar eher mäßig in das neue Jahr. Ich weiß nicht, ob man das so noch vor Augen hat. Also bis Mitte Januar, da lag die Performance des DAX auf Jahressicht bei -2%. Dann allerdings, dann passierte ja das, was Sie ansprachen, dann startete eben diese doch sehr explosive Rallye und die war angeführt von den US-amerikanischen Tech-Werten, allen voran der sogenannten Magnificent Seven, also Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft. Und das ging da bis Ende März zunächst so weiter. Und im April kam dann eine Konsolidierung, aber das war wirklich nur eine kleine Konsolidierung. Und im Mai ging es dann zügig weiter auf immer neue Rekordstände. Beim DAX war das Rekordhoch jetzt zuletzt 18.892. Und das Verhalten des Marktes, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ein wenig an die Phase im Herbst 2021 erinnert. Wenn wir da mal zurückdenken, dann war da auch eine sehr starke Rallye an den Aktienmärkten. Aber es stieg eben auch, so wie jetzt, Bitcoin auf neue Rekordstände. Und in den letzten Wochen gab es wieder diese sehr abenteuerlichen Bewegungen bei den sogenannten Meme-Aktien, also GameStop oder auch AMC, wo über die sozialen Kanäle diese Werte noch um 40% aus dem Stand nach oben oder unten getrieben wurden. Also unterm Strich, trotz der Unsicherheiten, die wir ja zurzeit haben, beispielsweise ob und wann eine Zinswende kommt, zeigt die Börse doch wieder eine gewisse Spekulationsneigung in meinen Augen.
Verlief denn der Jahresstart aus Ihrer Sicht wie erwartet oder, sagen wir mal, gab es viele Überraschungen?
Ehrlicherweise haben wir eine so deutliche Aufwärtsbewegung im ersten Quartal nicht erwartet. Das kann ich aber auch begründen. Wir befinden uns ja in diesem Jahr in einem US-Präsidentschaftswahljahr. Im November sind Wahlen und solche Jahre enden zwar in der Regel positiv für Aktien, aber sie verlaufen statistisch gesehen zunächst eher seitwärts. Die Performance kam im historischen Durchschnitt im zweiten Halbjahr. Also das war daher für uns eher in der Stärke der Aufwärtsbewegung nicht so erwartet. Und für mich eine zweite sehr große Überraschung ist die Stärke der US-Wirtschaft. Da blicken wir jetzt zwar ein bisschen länger zurück, aber wir sind seit 2 Jahren, sehen wir in den USA eine sogenannte inverse Zinsstrukturkurve. Das heißt, dass die Rendite von 2-jährigen Staatsanleihen höher notiert als von 10-jährigen Papieren. Also als Beispiel 2-jährige Papiere, dafür kriegen Sie 5%, für 10-jährige 3%. Das müsste eigentlich umgekehrt sein. Und solche inversen Zinsstrukturen haben in der Geschichte immer eine Rezession angezeigt. Nie sofort, aber mit einem zeitlichen Versatz. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, die Rezession kam bisher nicht und die Wirtschaftsdaten aktuell geben eine solche bisher auch noch nicht her.
Damit bleiben aber auch gewisse Unsicherheiten weiterhin.
Absolut. Absolut.
Wenn wir jetzt mal hier, also beim DAX bleiben, was ist aus charttechnischer Perspektive jetzt zu beachten? Also welche Gaps bzw. Lücken sollten oder müssen Anleger im Blick haben?
Das ist ein guter Hinweis, Frau Krüger. Wir sind ja gerne technisch unterwegs und das ist auch ein ganz großes Element unserer Analyse. Und wenn wir uns den DAX anschauen, dann hat der Deutsche Leitindex auf seinem Weg nach oben seit November auf Tagesbasis 5 offene Gaps hinterlassen. Und dazu muss man wissen, dass in über 70% der Fälle der DAX seine Lücken oder Gaps auch wieder schließt. Und nur, dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, wenn wir jetzt von den 5 Gaps uns mal die ersten 3 anschauen, dann liegen diese bei 17.157, 16.957 und 15.993. Zudem gibt es beim DAX noch eine Eigenart, die uns im Moment ein bisschen vorsichtiger werden lässt. Denn der DAX hat so diese, wie gesagt, Eigenart, während eines Jahres, unabhängig vom übergeordneten Trend, eine Korrektur von durchschnittlich 10% auf das Parkett zu legen. Also das hatten wir in diesem Jahr noch nicht. Könnte man jetzt in der zweiten Jahreshälfte durchaus von ausgehen. Und es kommt noch ein drittes Element technischerseits dazu, was für uns noch viel entscheidender ist. Das ist nämlich das Niveau des MACD-Indikators auf Monats- und auf Wochenbasis. Auf Monatsbasis vor allen Dingen steht der Trendfolger MACD auf einem historisch hohen Niveau, also höher noch als im Herbst 2021. Und der befindet sich damit eben in einer Übertreibungsphase. Und wenn wir sagen Herbst 21, wir wissen, was ein paar Monate später geschah. Auf Wochenbasis ist es auch so, dass er zum 4. Mal in seiner Geschichte auf dem aktuell sehr hohen Niveau steht. Und jetzt wird es interessant, denn die 3 Male davor gab es im Anschluss Abschwünge, die durchaus 20% betragen konnten.
Jetzt klingt 20% ja erstmal sehr viel. Mhm. Wie würden Sie das Ganze einschätzen? Also meistens 20% ist eine relativ hohe Zahl, aber letztendlich von welchen Kursnotierungen sprechen wir denn hier ungefähr?
Also sagen wir mal, es ist ja immer schwierig. Also ich mag mich auch nicht gerne auf so eine Zahl wie 20% exakt festlegen. Aber eine Korrektur nach so einem deutlichen Anstieg, wie wir es jetzt hatten, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Man sagt, Aktien machen im Jahr ungefähr 8% Performance. Wir liegen in diesem Jahr jetzt schon weit über 10%. Und wenn wir jetzt mal so 15-20% korrigieren würden, dann wären das Kursnotierungen zwischen 16,2 und 16,6. Damit wäre die gesamte Jahresperformance zwischendurch sogar negativ und alle Gewinne wären erstmal wieder weg.
Also es bleibt auf jeden Fall sehr volatil. Wie sieht es denn mit anderen Indikatoren aus?
Ja, Sie haben das gerade angesprochen. Also was wir uns auch als Ergänzung gerne anschauen, ist eben die Volatilität. Ist ja ein sehr bekannter Indikator. Volatilität ist ja die erwartete Schwankungsbreite für die Aktienmärkte für die kommenden 30 Tage. Und da sind Werte zwischen 15 und 25 normal. Und aktuell steht der sogenannte V-DAX, also für die Volatilität für den DAX, bei unter 15 und zeigt somit schon eine gewisse Sorglosigkeit an. Und für uns ist das ein Warnhinweis. Parallel ergänzen wir das ganz gerne mit anderen Stimmungsindikatoren. Vor allen Dingen, da gibt es den Fear and Greed Index von CNN. Der schaut sich dann eben den S&P 500 in Amerika an. Und da sind wir mittlerweile auf einem Niveau, was schon wieder eine gewisse Gier anzeigt, aber noch keine Euphorie. Also ein schon recht hoher Optimismus, noch nicht im euphorischen Bereich, aber auch nicht mehr sehr viel Luft nach oben. Und das wiederum, das finde ich ganz spannend, deckt sich auch mit anderen Barometern, wie zum Beispiel der Stimmungserhebung von Centix oder der Fondsmanager-Umfrage der Bank of America. Also zusammengefasst, alles geht doch in eine gewisse Sorglosigkeit hinein. Und das ist immer ein Warnhinweis.
Auf jeden Fall. Jetzt muss man ja so ein bisschen sagen, nach den Kursgewinnen im Mai hat sich die altbekannte Börsenweisheit Sell in May eher weniger bewahrheitet, oder?
Nee, bisher nicht, da haben Sie recht. Allerdings, man sollte die Aussage auch nicht so verstehen, dass der Mai immer ein schlechter Monat ist. Das wird mir manchmal ein bisschen zu sehr pauschalisiert in der Presse. Aber wenn man das so versteht, als dass mit dem Mai der Start in die saisonal schwache Phase bis Oktober beginnt, dann ist da sicherlich was dran. Mal auch da wiederum statistisch gesehen, seit 1928 hat der S&P 500 in dieser Zeit seitwärts performt und der DAX sogar in der Regel leicht verloren.
Wir haben an dieser Stelle, das möchte ich kurz erwähnen, das Thema auch einmal gesondert in unserem Journal unter die Lupe genommen. Also unter effekt-spiegel.com könnt ihr zu dem Thema auch nochmal einige spannende Infos euch holen. Was dürfen wir denn jetzt für das laufende Jahr noch erwarten, wenn mit den Sommermonaten traditionell ja eher eine ruhigere Börsenzeit ansteht? Also was ist kurstechnisch vielleicht noch drin?
Für diese Frage bin ich Ihnen jetzt wirklich sehr dankbar, denn nach allem, was ich bisher an Aussagen getätigt habe, könnte man ja meinen, dass wir bei WBS Hünicke für dieses Jahr die kompletten Permabären wären. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also man muss es einordnen. Nochmal, statistisch enden US-Wahljahre mit durchschnittlich rund 6% Kurs plus positiv. Wir gehen aber eben davon aus, dass diese Partystimmung der letzten Wochen und Monate mittlerweile mal eine Pause einlegen werden und eine Korrekturbewegung kommt. Diese sollte man dann aber bitte als Anleger durchaus auch zu Käufen nutzen. Denn die Perspektive ist, wie gesagt, im zweiten Halbjahr durchaus positiv. Und vielleicht an der Stelle den Hinweis, in dem von uns gemanagten Effektenspiegel-Aktienfonds haben wir die vergangenen Wochen schon genutzt und haben zum Beispiel Titel ins Portfolio genommen, die bisher zurückgeblieben sind, die Performance und den ganzen Hype bis jetzt nicht so mitgemacht haben. Und zudem investieren wir die vorhandene Liquidität noch nicht. Und Ziel ist eben, dass wir die bisherige erfreuliche Performance bestmöglich konservieren, bevor es im zweiten Halbjahr, wie gesagt, nach unserer Meinung mit der Hossa noch weitergeht.
Auf jeden Fall, einen Kursrücksetzer kann man ja immer gut zum Einstieg nutzen. Zuletzt hatten vor allem die Notenbanken die Kurse bewegt. Also Anleger pendelten zwischen Zinssenkungshoffnungen und der Sorge, dass der Leitzins doch hoch bleiben könnte oder länger hoch bleiben könnte als bis jetzt erwartet. Jetzt, wenn wir hier aufnehmen, ist kurz bevor die Fed ihre jüngsten Protokolle veröffentlicht. Die können wir jetzt leider noch nicht berücksichtigen. Wie schätzen Sie denn insgesamt die Lage ein?
Ja, also klar, die Notenbanken stehen im Fokus und im Moment wird das Thema auch weiter die Aufmerksamkeit ja auf sich ziehen. So lange, bis ein oder beide Notenbanken, also EZB und Fed als die größten dieser Welt, eine Entscheidung getroffen haben. Aber für mich ist der Markt wirklich zu sehr auf das Thema Zinssenkung fokussiert. Denn der Punkt ist doch der, damit die Fed die Zinsen senken kann, muss es ja konjunkturell eine Abschwächung geben. Und in den letzten Wochen waren die Daten vom Arbeitsmarkt zur Stimmung der US-Verbraucher und die Einkaufsmanager-Indizes doch in diese Richtung abgedriftet, haben also begonnen, eine Abkühlung anzuzeigen. Passt der Fed ins Kalkül für eine Zinssenkung? Jetzt muss man aber die nächste Frage stellen, was ist denn, wenn der Abschwung stärker ausfällt als vom Markt toleriert und die Unternehmensgewinne dann darunter zu leiden beginnen? Die Bewertungen am US-Aktienmarkt sind eben schon ziemlich ambitioniert. Das wird mir im Moment zu wenig in der Presse diskutiert oder unter den Investoren. In Europa dagegen ist es eben andersherum. Eine Zinssenkung seitens der EZB ist für die Börse ja schon so gut wie ausgemachte Sache. Hier dreht sich ja nur noch wann, wie viel, wie hoch. Aber hier haben wir ja, wie gesagt, die andere Seite. Wenn man sich Indikatoren, Konjunkturindikatoren, wie zum Beispiel den IFO-Geschäftsklimaindex anschaut, dann dreht der langsam nach oben, langsam und stetig. Die Konjunktur in Deutschland und auch in Europa fängt an, sich zu verbessern. Muss man auch mal sagen. Mir ist das auch zu viel Schwarzmalerei im Moment. Auch wenn nicht immer alles super ist. Aber zurück zu der Frage, wenn sich das jetzt fortsetzt in Europa und die Konjunktur sich besser entwickelt als erwartet, dann haben wir hier genau das gleiche umgekehrte Problem. Dann könnte es nämlich nach mehreren Zinssenkungen durchaus zu neuen Inflationsgefahren führen. Das heißt, für die Notenbanken ist es wirklich ein Babonspiel. Und die Thematik ist so komplex, dass ich eben sage, ja, die Notenbanken stehen weiter im Fokus, würden auch für die nächste Zeit weiter im Fokus stehen, bis sie was tun. Aber man sollte bitte die konjunkturelle Thematik und die Auswirkungen auf die Unternehmen und den Aktienmarkt nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Wir sprechen ja auch immer zum Ende eines Jahres beziehungsweise zu Beginn des neuen Jahres über, haben wir auch in unserem Podcast zuletzt gemacht, über Ihre Einschätzungen und die Aussichten für den DAX. Haben sich die Erwartungen geändert, jetzt nachdem ja doch der Jahresstart recht positiv war?
Gemeine Frage. Nein. Also wir haben auch da an der Stelle gelernt, wenn wir jetzt der Anfang einer, wenn wir ein Jahr analysieren und der Anfang liegt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass jetzt alles umgeschmissen werden muss. Ganz im Gegenteil. Wir arbeiten eben sehr gerne mit Wahrscheinlichkeiten und wir gehen davon aus, dass eben die Wahrscheinlichkeit wirklich so hoch ist und auch dabei bleibt. Es gibt genug andere Faktoren, die das unterstützen, dass wir bei unserer Einschätzung bleiben. Was ich eben sagte, das Jahr war entgegen unserer Erwartungen bis jetzt sehr stark. Wir rechnen aus gewissen Faktoren eben mit einer Korrektur, um dann im zweiten Halbjahr, wahrscheinlich so rund um den Wahltermin, ein paar Wochen davor, dürfte eigentlich die nächste Phase der Rallye kommen. Und die wird zum Jahresende in der Regel sehr deutlich ausfallen.
Dann dürfen wir für die kommenden Monate auf jeden Fall gespannt sein und schauen mal, wie sich das Börsenumfeld entwickelt. Wie bereits erwähnt, nach unserer Aufnahme hier werden die Fed-Protokolle veröffentlicht. Die dürften nochmal für den ein oder anderen Impuls sorgen, je nachdem, wie die Aussagen der Notenbanker interpretiert werden. Ich danke Ihnen, Herr Betzel, an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal für das sehr interessante Gespräch.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Und dann schauen wir mal, was wir am Jahresende noch zu berichten haben und wie sich das Gesamtjahr dann doch entwickelt hat. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle schon wieder und hoffen, wir konnten euch ein kleines Update geben und vielleicht auch die ein oder andere interessante Info noch geben. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer unter effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.